Welcome to the Behind the Athletes podcast.
Guten Morgen und herzlich willkommen zum Behind the Athletes Podcast für Montag, den 18. März 2024. Es geht los in die Woche mit dem Weekly Sports Business Briefing, in dem wir euch in circa 15 Minuten die interessantesten aktuellen Sport-Business-News und Stories vorstellen, alles einordnen und auch ein paar Talking Points für die Woche an die Hand geben. Mein Name ist Marc Hartmann und ich bin hier mit meinem kongenialen Co-Host Moritz Gessel. Hi Moritz.
Moin Marc, genau. Und wie immer, falls ihr tiefer in die Themen eintauchen wollt, Links zu allen Sachen, die wir hier besprechen, findet ihr in den Shownotes, genauso wie unsere Kontaktdaten. Das heißt, falls ihr mal Feedback habt oder euch ein Thema wünscht, das wir genauer analysieren sollen, dann schreibt uns sehr, sehr gerne.
Ja, dann lasst uns losstarten. Und zwar, wir starten nicht in einem spezifischen Land, sondern global dieses Jahr, dieses Mal. Und zwar mit den globalen Transfereinnahmen im Fußball. Und da muss man einfach mal sich auf der Zunge zergehen lassen. 2023 hat laut dem FIFA Global Transfer Report, die haben die Fußballclubs 8,87 Milliarden Euro für Transfers ausgegeben. Ja, also eine Riesensumme, wenn man sich das mal überlegt. Das ist nur Transfers. Und spannend ist natürlich zu gucken, wer gibt mehr aus und wer nimmt mehr ein. Und sehr, sehr spannend ist, dass die deutschen Vereine ein Exportverein sind, denn die haben insgesamt 558 Abgänge gehabt und Einnahmen von 1,1 Milliarden gehabt, haben aber nur 785 Millionen ausgegeben für neue Spieler. Ja, also sie sind damit auf der Gesamtliste auf Platz 8, aber eben haben einen Net positiv von rund 300 Millionen. Man könnte sich fast denken, England 2,7 Milliarden Euro ausgegeben, klare Nummer 1, also haben fast nicht dreimal so viel, aber fast, also mehr als zweieinhalb Mal so viel wie Deutschland für Transfers ausgegeben. Insgesamt sind die Ausgaben, und das war auch noch eine Zahl, wo ich mich echt, Moritz, wo ich nochmal gechallenged habe, ja, ob die wirklich stimmt, sind die um 48% gestiegen. Ja, also wahnsinnige Steigerungen. Klar, Saudi-Arabien ist ein Riesenplayer geworden. Diese ganzen staatlichen Akteure, die jetzt auch im Sport immer stärker sind, das spielt eine Rolle. Genau, also was schon auch wirklich, Moritz, was ich spannend fand, ist, wenn man sieht, dass Deutschland eigentlich Net Profit bei dem Transfers macht, ja, dass es eigentlich wirklich eine Einnahmequelle sein kann. Ja. Es gibt ja auch einige Vereine, die das zu ihrer Strategie machen, Spieler immer auszubilden, dann weiterzuentwickeln. Da gibt es dann manchmal die Kritik, wie bei Dortmund, Mensch, die werden dann nie Meister, weil sie immer die Spieler weiterentwickeln. Aber ja, das ist natürlich auch aus Business-Sicht schon auch ein sehr, sehr, sehr guter Hebel, um qualitativ ein vernünftiges Business aufzubauen. Fairerweise gibt man dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch die Chance, auf Meister zu werden. Genau, also cool. Sehr, sehr spannend. Kann man mal googeln, Global Transfer Report 2023 FIFA. Wir packen es natürlich auch in die Shownotes.
Genau.
Und genau, Moritz, wir bleiben in der Bundesliga, aber gehen mehr in Richtung Technologie jetzt, ne?
Richtig, genau. Vom globalen Fußball schauen wir uns die Bundesliga an. Und zwar hat
jetzt kommen wir zum global spannendsten Verein gerade, weil sie gefühlt alles gewinnen seit Monaten.
Ja, unser Tabellenführer und vielleicht mal der erste Meister seit, was weiß ich, wie vielen Jahren außer Bayern.
Fast 12 Jahren, genau.
Ja, und zwar Bayer Leverkusen. Und das ist der erste Bundesligist, der eine Stadionzulassung für sogenannte Parallel-Ads-Technologie bekommen hat. Und was ist das? Wenn man ein Fußballspiel anguckt, hat man ja diese LED-Banden an der Seite, wo Werbung gezeigt wird. Und diese Werbung ist sichtbar für Leute im Stadion, sowie für Leute, die das im Fernsehen anschauen. Und was diese Parallel-Ads-Technologie macht, diese kann virtuell die Werbung, die auf den LED-Banden angezeigt wird, verändern. Das heißt, im TV-Signal kann ich dann zwei verschiedene Signale haben. Das eine hat die Werbung für die nationale Übertragung und die andere zum Beispiel für die internationale Übertragung in Südamerika oder Nordamerika. Das heißt, man kann jetzt für den Markt spezifische Sponsoren auf diesen LED-Banden anzeigen im TV-Signal. Und das ist natürlich super, super spannend für Clubs, weil sie dadurch eine komplett neue oder die Werbefläche, eine der wichtigsten Werbeflächen neben dem Trikot, doppelt oder dreifach sogar benutzen können und natürlich auch sehr, sehr attraktiv für Sponsoren, denn es gibt Sponsoren, die wahrscheinlich ein Wirt oder Wirt es macht vielleicht auch noch Werbung in USA, aber ein deutsches Unternehmen, das wirklich sehr spezifisch auf im deutschen Markt sich präsentieren will, will wahrscheinlich nicht in USA oder zahlen dafür in USA Werbung zu machen, aber ein Unternehmen, das gerne den nordamerikanischen Markt bespielen würde, kann das jetzt und man kann dadurch verschiedenste Sponsoren auf diesen TV-Signalen einblenden. Das ist nicht ganz neu, es ist neu in der Bundesliga. Mhm. Die NFL testet das, es wurde im FA Cup gemacht. Die MLS ist da auch ganz groß dabei. Und es gibt natürlich Sponsoring ist eine der wichtigsten Einnahmequelle für Sportvereine und dadurch haben sie jetzt die Möglichkeit, eine der wichtigsten Werbeflächen doppelt oder mehrfach zu belegen. Dahinter steht die Firma TGI Sports, die haben das internationale Patent dafür, also sehr, sehr spannend und ich denke, das wird auch in den meisten Bundesliga-Clubs Einzug halten, weil das natürlich einfach fast free money für die ist, also mit wenig Mehraufwand deutlich mehr Einnahmen generieren können.
Ja, ich meine, es gibt es ja heute schon, wenn du im Stadion bist, gibt es ja jetzt schon Werbebanden, die dann quasi sehr lokal sind, die nicht im Fernsehen gezeigt werden, auf der Rückseite genau. Der großen Banden. Bei Nationalspielen ist ganz spannend, da wird oftmals bei Länderspielen wird quasi von der einen Seite stehen die Kameras, die quasi nach Deutschland filmen, dann ist auf der gegenüberliegenden Seite die Banden von Wirt und Co. und dann auf der anderen Seite sind dann die Banden der holländischen Werbepartner. Auch nicht immer ganz einfach, weil die teilweise ja dann auf der Seite, wo die Spieler sitzen, nicht durchlaufen oder verdeckt sind und so weiter. Da gibt es immer spannende praktische Diskussionen. Vielleicht müssen wir da nochmal so einen Produzenten nochmal genau fragen, wie es funktioniert. Aber glaube, sehr, sehr spannend. Und diese ganze Individualisierung der Einnahmen im Sinne von, dass man das einfach digital belegen kann, ist total spannend.
Ja.
In dem Thema Einnahmengenerierung der Clubs tut sich viel. Gerade für die großen Clubs ist natürlich das ganze Thema Trikot. Ja, wir kommen jetzt von der Werbebande zum Trikot und kommen zum Trikot des FC Barcelona, denn da gibt es eine spannende Entwicklung. Barcelona überlegt sich, ihre eigenen Trikots herzustellen und zu vertreiben. Sie sind seit 25 Jahren bei Nike. Ich glaube, ich kenne auch kein anderes. Bin leider älter als 25, aber ich kenne auch kein anderes Barcelona-Trikot als mit Nike. Zumindest nicht bewusst. Und das ist schon sehr, sehr spannend, denn Barcelona bekommt von Nike pro Jahr bis zu 150 Millionen für das ganze Thema Trikot. 150 garantiert, dann gibt es noch Royalties, 50 Euro dazu. Das ist ein bisschen variabel, aber also über 100 Millionen auf jeden Fall. Und Barcelona findet diesen Betrag aber zu gering und glaubt eben mit eigener Trikotproduktion, klar, bleibt selber an einem was hängen und da jetzt sozusagen einen Hebel zu haben, um die Einnahmen zu steigern. Es gibt eine Entscheidung eigentlich zwischen drei Optionen. Also klar, bei Nike zu bleiben, ist dies die eine. Ist für Nike natürlich auch wahrscheinlich ein Riesen-Prestige-Thema.
Ja.
Da gibt's ja so, ja, wie das Thema Michael Jordan im Basketball war und da gibt's einige, die natürlich da ein Riesen-Prestige-Projekt auch haben mit Barcelona im weltweiten Sport. Das ist ja klar, es will jeder. Option 2, Puma. Die wollen nämlich sehr, sehr gerne. Oder eben die Option 3, eigene Trikots herzustellen. Und ich glaube, wenn man sich da überlegt, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn, muss man eigentlich erstmal verstehen, wie sehen denn so Trikot-Economics eigentlich aus, Moritz? Und da hast du dich ein bisschen eingelesen, ne, wie das funktioniert. Ein bisschen recherchiert.
Richtig, genau. Also, wie man sich das vorstellen kann, es gibt zwei große Variablen. Einmal diesen fixen Betrag am Anfang der Saison und dann gibt es in den meisten Fällen noch Royalties auf die verkauften Trikots. Und die sind in den meisten Fällen sind das circa zwischen 7,5 und 15%. Das heißt, diese beiden Hebel werden natürlich auch gegeneinander ausgespielt. Also wie hoch soll dein fixer Betrag am Anfang der Saison sein versus wie viel Prozent von den Shirt Sales bekommst du? Liverpool ist da zum Beispiel ein spannendes Beispiel. Die sind auch bei Nike. Die haben aber gesagt, wir haben so eine starke Brand weltweit, dass wir einen geringeren Upfront-Betrag nehmen, und zwar 30 Millionen, dafür aber 20% Kommission auf alle verkauften Trikots bekommen. Das heißt, diese beiden Faktoren muss man gegeneinander ausspielen. Der Rest der Umsätze bleibt dann beim Hersteller, in dem Fall Nike hängen. Und das heißt, wenn Barcelona jetzt seine eigenen Trikots herstellen würde, würden sie natürlich den Großteil der Profite für sich selber behalten, müssten aber auch dementsprechend das gesamte Risiko tragen und das Ganze natürlich auch operativ umsetzen.
Ja, also schon kann ich mir irgendwie für so einen Fußballverein trotz Barcelona schwer vorstellen, dass da die Operations.
Also gehört ja extrem viel dazu, ne? Also du musst die Produktion machen, musst die Finanzierung dieser Produktion oder die Vorfinanzierung der Produktion machen, Lagerung, die weltweite Distribution, also Barcelona wird ja weltweit vertrieben, die Vermarktung und das alles in einem Verein zu lassen wie Barcelona, der jetzt schon operativ nicht der bestgeführte Verein ist und schon seit Jahren wirklich finanziell nicht sehr, sehr gut dargestellt ist oder aufgestellt ist, ist wahrscheinlich relativ, relativ schwierig.
Ja. Es gibt ja in Deutschland auch noch ein Beispiel, Moritz, ne, wo das schon gemacht wird mit eigener Trikotproduktion.
Bei St. Pauli, ne?
Genau. Und das ist natürlich also, aber trotzdem ein ganz, ganz anderer Case. Also St. Pauli macht das selber, aber nur mal so zum Vergleich, St. Pauli hat so circa 15.000 bis 20.000 Tickets verkauft und die haben sich dann auch wirklich super entwickelt. Bei St. Pauli sagt man, dass sich die Trikotzahlen nach der Umstellung auf DIY, also so ein bisschen Anspielung auf Do-It-Yourself-Produktion mit mehr Nachhaltigkeit und so, also war eine gute Story auch drumherum, haben sich die Trikotabsätze verdoppelt, aber das war dann eher so im Bereich 30.000 und Barcelona liegt irgendwie bei 1,5 Millionen Trikots verkauft und irgendwo, also das ist St. Pauli natürlich irgendwie 1-2% von dem, was Barcelona macht und dementsprechend ist natürlich, die distribuieren vor allem in Deutschland, vor allem wahrscheinlich zu 90% in Hamburg und das ist natürlich was ganz anderes, ne? Von daher aber plötzlich spannend, wir haben gesehen, was bei der Bandenwerbung passiert, ich glaube, es ist immer Platz für Innovation, Trikot und das ist schon gut, dass man das mal versucht neu zu denken und wir gucken mal, wie das weitergeht, was da für eine Entscheidung kommt.
Ja, vor allem, wenn man es auch kredibil verkaufen kann, gibt das einem natürlich auch eine deutlich bessere Verhandlungsposition in den Verhandlungen mit den Trikotherstellern dann.
Ja.
Gehen wir
weg vom Fußball,
von drei Fußballthemen haben wir irgendwie global auf Bundesliga-Level und dann auch auf Club-Level uns angeschaut, Themen, rüber zum Rennsport und zwar der Formel 1. Da kauft Audi jetzt 100% des Sauber Alfa Romeo Teams. Das war schon lange in the making. Da gab es immer wieder Gerüchte, dass Audi erst 75% übernehmen will. Vielleicht auch ganz. Aber jetzt ist es wirklich fest, dass Audi 2026 in den Sport einsteigen wird. Und das wird das Audi-Werksteam. 2026 ist wichtig, weil da die Formel 1 oder die neue Regulaturperiode der Formel 1 startet. Das heißt, in gewissen Abständen gibt es da immer große Änderungen, die Motorenregulation angeht. Und die neue Periode beinhaltet vor allem nachhaltige Treibstoffe und deutlich mehr Elektropower. Und das heißt, bis 2026 hat jetzt das Audi-Team Zeit, einen neuen Motor zu entwickeln, die dann in die Autos eingebaut werden. Genaue Details zu dem Deal sind nicht bekannt. Was aber bekannt ist, ist, dass das Team 2023 eine Bewertung von $815 Millionen hatte, hat einen Umsatz von fast 180 Millionen gemacht und war sogar profitabel mit 8 Millionen. Das heißt, wenn Audi das richtig spielt, ist das gar kein Verlustgeschäft für die, sondern die können auch Profit machen. Wenn man auf andere deutsche Autohersteller guckt, ein großes Thema war immer, dass Porsche auch lange versucht hat, in die Formel 1 zu kommen, dass auch bei 2026, das Ganze ist wahrscheinlich, klappt nicht. Die haben viele Sachen probiert, wollten zum Beispiel auch 50% von Red Bull kaufen. Der Deal wurde aber abgeblasen, weil man sich nicht auf Zugeständnisse einigen konnte. hat es auch bei McLaren und Williams probiert, aber leider ist Porsche jetzt noch nicht in der Formel 1. Dafür haben wir ein zweites deutsches Team, würde ich mal sagen, neben Mercedes mit Audi. Und das macht tatsächlich relativ Sinn für Audi. Oder wieso ist es attraktiv für Autohersteller? Gibt es irgendwie drei große Punkte. Auf der einen Seite klar die technische Entwicklung. Also man kann wirklich die Formel 1 als so eine Science Fair sehen, dass da das ganze Thema, wie Autos gebaut werden, wirklich in Echtzeit neu erfunden wird. Und die Innovation, die es da gibt, fahren wir dann in ein paar Jahren, mit ein paar Jahren Verspätung auch in den normalen Autos. Zum Beispiel Sachen wie aktive Federung, hybride Autos oder natürlich andere ganz viel Motorentechnologie, kommt alles aus der Formel 1. Das zweite Thema ist Brand Recognition. Das heißt, dass das natürlich ein riesen Marketing-Schild oder Aushängeschild für Audi ist. Toto Wolff, der Chef von Mercedes, hat gesagt, dass das Formel 1-Team Mercedes jedes Jahr circa 4,5 Milliarden Dollar an Marketingwert für die Marke Mercedes generiert. Das ist natürlich echt crazy. Und das letzte Thema ist, Formel 1 Teams können, wenn man sie richtig aufbaut, tatsächlich ein wirtschaftliches Unternehmen sein, dass sie profitabel sein können, was ja nicht der Fall ist bei den meisten Sportteams. Wenn man sich Mercedes anguckt, die hatten einen Umsatz von fast eine halbe Milliarde oder ein bisschen über eine halbe Milliarde und haben einen Profit von 115 Millionen, also wahrscheinlich circa eine 20-prozentige Profitmarge, was natürlich crazy ist für ein Sportteam. Was noch neben dem ganzen Effekt für Mercedes als Marke, für die Innovation etc. steht. Also super Move von Audi und bin sehr, sehr gespannt, wie gut die 2026 dann in der ersten Saison sind und ob die tatsächlich eine Konkurrenz für Mercedes und Red Bull sein können.
Ja, also genau, das kann ich mir tatsächlich schwer vorstellen. Also wenn du dir guckst, wie Formel 1 Teams früher so, die haben dann schon ein paar Jahre gebraucht, einfach im Rennbetrieb. Es kann sein, dass das jetzt über den Motor, dass da so eine große Änderung ist, dass das natürlich jetzt eine besondere Situation ist. Aber sehr, sehr spannend, Moritz. Wir machen nächste Woche auch nochmal ein Deep Dive in die Bewertungen der Formel 1 Teams. Du hast am Ende auch nochmal zum Thema Motorsport vom Podcast was vorbereitet, einen sehr interessanten Fact aus Amerika, wie viel Geld eigentlich im Bereich Motorsport verdient wird. Und genau, da kommt an nächste Woche auch nochmal Content von uns. Ein anderes großes Thema, mit dem ich jetzt mal weitermachen würde, wenn du mir mal kurz das Okay hier per Daumen hoch gibst,
gerne.
Ja, du bist durch, ne? ist das Thema Saudi-Arabien und das Investment in den Tennissport. Tennis ist drittgrößte Sportart der Welt im Sinne von, das wird wirklich überall gespielt. Es ist eine global bekannte Sportart und wir haben ja schon einige Male auch zu Tennis gesprochen. Müsst ihr euch vielleicht dann mal nochmal die alten Folgen angucken. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, was da alles im Argen ist. In jedem Fall hat Saudi oder der PIF, der Staatsfonds, der auch die Sportinvestments macht, der ATP und der WTA ein Angebot gemacht, über 1 Milliarde zu investieren, wenn sich beide Ligen zusammenschließen würden. Es ein neues Format gibt und ganz, ganz viele Bedingungen, was man quasi neu machen kann. Das ist ein Deal, der jetzt für 90 Tage auf dem Tisch liegt. Das können sich Andrea Gaudenzi, CEO von der ATP und Co., können sich das dann alle überlegen. Das ist sehr, sehr spannend, weil, also es ist, glaube ich, allen klar im Tennissport und drumherum, dass beim Tennis was passieren muss. Eine ähnliche Analogie dazu ist eben der Golfsport. Im Golf gab es immer die PGA-Tour und da war auch vieles sozusagen nicht up-to-date, wie die Spieler bezahlt wurden und so weiter. Und da haben die Saudis damals eine wirkliche Konkurrenztour aufgebaut. Eine riesen Story. Die Lift-Tour, Moritz, da gab es dann Spieler, die wurden abgeworben, durften bei der anderen Tour nicht mehr spielen. Nicht unbedingt im Sinne der Fans, oder? War das dann im Golf? Weil dann hat es irgendwie mehrere Touren, keiner wusste mehr, wer wo spielen darf.
Richtig.
War also eigentlich
viel,
nicht gut,
viel ne? Geld getrieben, vor allem von den Spielern. Also die wurden mit extremen Summen dann gelockt, auf die Lift-Golf-Tour zu kommen und da zu spielen. Und dann natürlich auch nicht mehr bei irgendwelchen Masters-Turnieren mitspielen zu können und nicht mehr für eine grüne Jacke zu spielen. Das ist natürlich auch ein Riesen-Trade-off.
Grüne Jacke, musst du mal kurz erklären?
Genau, also die grüne Jacke ist im Prinzip, wenn man Masters gewinnt, kriegst du diese grüne Jacke und das ist ein das Zeichen, dass man es im Golfsport eigentlich geschafft hat.
Genau, und ich glaube, die, wenn wir jetzt zurück zum Tennis kommen, ich glaube, die Saudis haben schon verstanden, dass sozusagen so ein Head-to-Head von zwei auch sehr, einfach sehr, sehr, sehr viel Ressourcen frisst und sehr ineffizient ist. Und deswegen versuchen sie jetzt im Tennis sozusagen einfach einen Kooperationsweg zu gehen. Und man wird schauen, wie sich das entwickelt. Es gibt im Tennis schon die Diskussion einer sogenannten Premium-Tour, die dann auch so ein bisschen ein Formel-1-Jahr mit vergleichbar sein sollen. Das heißt, es läuft ein bisschen kürzer. Es werden die vier Grand Slams sein und die Top-Masters-Tournaments mit Miami und Madrid und Co. Und das soll so eine Art Premium-Tour sein. Und da gibt es verschiedene, auch aus meiner Sicht, gute Ideen, was man tun kann. Ob die das jetzt alleine machen oder mit den Saudis zusammen, wir werden es sehen. In jedem Fall steht fest, die Spieler können besser bezahlt werden. Die Saison ist einfach viel zu lang und auch wirklich zu komplex.
Ja.
Und auch einfach ein bisschen zu viele Verbände, in Anführungsstrichen, die da auch teilweise dann gar nicht miteinander richtig kooperieren können, weil es da einfach auch natürlicherweise unterschiedliche Interessen gibt. Und genau, also Tennis global eins der spannendsten Sportarten, in denen sozusagen aus Business-Sicht was passiert. Und genau, ja, dann Moritz, wie machen wir weiter? Willst du Content-Tipp of the Week machen?
Genau,
wir sind ja durch, oder?
Genau, also würde ich sagen, also für alle, die gerne Sportdokus gucken, so wie Marc und ich.
Wir, und die Zeit dafür haben, Moritz hat signifikant mehr Zeit als ich dafür.
Genau, und zwar gibt es eine richtig coole neue Serie, die heißt NASCAR Full Speed. Ich glaube, viele unserer Zuhörer werden nicht viel mit NASCAR am Hut haben, hatte ich davor auch nicht. Die Serie bringt einem aber extrem nahe, was für ein cooler Sport das ist und wie viel Geld da eigentlich dahinter steckt.
NASCAR ist Autorennen,
genau, im Kreis. Ne? Also du fährst die ganze Zeit links rum. Also das ist nicht wie Formel 1, dass du Kurven hast, sondern du hast eine große Kurve quasi, wo du die ganze Zeit links fährst. Und es ist krass, so das Daytona 500, das ist das wichtigste NASCAR-Rennen, das gucken sich also in Person eine 250.000 Leute an, also 250.000 Zuschauer gibt es bei diesem Rennen. Und wenn man es mal im Vergleich setzt, NASCAR hat in der letzten Saison einen Umsatz von knapp 2 Milliarden gemacht. Wenn man das mit der Bundesliga vergleicht, die Bundesliga macht zwischen 3 und 4 Milliarden Umsatz. Also das heißt, es ist ein Riesensport, den viele nicht kennen, der sehr lokal in den USA ist, aber super Serie, die, es gibt sehr, sehr spannende Charaktere, die da vorgestellt werden auf Netflix und wirklich, ich mache den Link in die Shownotes rein, also sind, glaube ich, 5, 6 Folgen, also lohnt sich sehr.
Ja, und es ist wirklich Big Business, was man so nicht immer denken würde hier aus der europäischen Perspektive. Als allerletztes Fact of the Week, ja, bleibt so ein bisschen im Streaming-Markt, muss man sagen. Das ist sehr, sehr spannend. Und zwar kamen Zahlen jetzt raus zu den letzten Staffeln von Drive to Survive, Full Swing und Breakpoint. Und Drive to Survive haben 90 Millionen geschaute Stunden. Ist eine der besten Sportdokus nach wie vor, die es gibt bei Netflix. Und das ist relativ spannend, vor allem im Vergleich zu der Tennis-Doku Breakpoint, denn man muss sich mal bewusst machen, Formel 1 fährt keiner von euch. Ja, ihr fahrt alle Auto und so, aber es fährt keiner Formel 1. Tennis spielen wahrscheinlich relativ viele unserer Zuhörer. Trotzdem hat die Breakpoint nur 30 Millionen geschaute Stunden, also nur ein Drittel davon. Und da gab es verschiedenste Kritikpunkte auch in der Presse, weil im Gegensatz zu Formel 1 eben auch beim Tennis viele Sachen rund um Nadal, rund um Djokovic, die Kontroverse um die Australian Open, als er nicht einreisen durfte und so, wurde alles nicht gezeigt. Und gefühlt war das halt sehr gescriptet und nicht ganz hat diese letzte Notch Authentizität auch gefehlt, so ein bisschen. Und deswegen hat sich das sehr stark im Viewership gezeigt, was eben eigentlich spannend ist, weil eigentlich würde man erwarten, global ist Tennis viel bekannter als jetzt die Formel 1 an sich, aber dem ist nicht so. Und genau, das fanden wir relativ spannend. Wir sind jetzt ziemlich weit über die Zeit heute, deswegen lassen wir euch jetzt in die Woche starten.
Wir mal.
Moritz, haben wir noch irgendwas zu sagen?
Nö, wie immer, guten Start in die Woche. Wir hören uns zur gleichen Zeit wieder nächste Woche und vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Zum Abschluss noch zwei kleine Bitten an euch. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify und Apple bewerten könntet. Klammer auf, gerne gut. Das hilft uns unheimlich, eben auf diesen Plattformen präsenter zu sein und da mehr Visibilität zu haben. Und zum Zweiten freuen wir uns wirklich über jegliches Feedback, Ideen, Anregungen für Gäste. Und Link ist in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr mich auch auf LinkedIn erreichen oder WhatsApp. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bleibt uns treu.